Deutschlandfunk. Streitkultur.
Heute mal nicht aus dem Studio, sondern aus dem Foyer unseres Kölner Funkhauses, denn diese Streitkultur eröffnet das diesjährige Forum Neuer Musik. Ich bin Christiane Florin, herzlich willkommen. Der Titel des Forums in diesem Jahr, dem 20., ist erklärungsbedürftig. Er lautet Postmigrantische Gesellschaft. Post bedeutet in diesem Fall nicht, wir haben das hinter uns, Migration ist over. Postmigrantisch bedeutet, Migration ist der Normalzustand, also kein Ausnahmezustand und auch kein Grund, um, wo wir hier beim Thema Musik sind, Klage oder Abgesänge auf Deutschland anzustimmen. Aber auch in der postmigrantischen Gesellschaft ist das Thema Integration nicht abgeschlossen, nicht Post. Integration, das heißt nach handelsüblichem Verständnis, Alteingesessene können erwarten, dass sich Neuankömmlinge etwas bei ihnen abschauen, dass sie sich ins große Ganze einfügen und nicht so besonders auffallen. So verstanden verlangt Integration vor allem etwas von denjenigen, die kommen. Sie müssen sich verändern. An diesem Konzept von Integration gibt es Kritik, es sei paternalistisch, es sei überholt, und Kritik und Kontroverse ist eben eine gute Voraussetzung für die Streitkultur. Und die Diskutantinnen dieser Sendung sind zum einen Naika Forutan. Sie ist Professorin für Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Uni in Berlin und außerdem Leiterin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung. Geboren wurde sie in Boppard am Rhein. Herzlich willkommen, Frau Forutan. Und ihr Gegenüber ist Lale Akgün, von Hause aus Psychologin. Sie saß von 2002 bis 2009 im Deutschen Bundestag für die SPD und sie ist Sprecherin der säkularen Sozialdemokraten, die eine Gruppe sind, aber kein Arbeitskreis werden dürfen. Außerdem schreibt sie Bücher. Ihr jüngstes Buch heißt Platz da, hier kommen die aufgeklärten Muslime. Frau Akgün ist in Istanbul geboren und mit 9 Jahren 1962 nach Deutschland gekommen. Herzlich willkommen, Frau Akgün. Wie immer in der Streitkultur gibt es eine klare, geschlossene Frage und die lautet, die Mehrheitsgesellschaft gibt den Ton an, ist Integration ein Konzept von gestern? Und wie immer haben unsere beiden Debattantinnen jeweils maximal 60 Sekunden Zeit, um darauf zu antworten und dann steigen wir in die Debatte ein. Frau Forutan, ist Integration ein Konzept von gestern?
Wenn Integration so verstanden wird, dass es eine bereits integrierte Kerngesellschaft gibt und die ist ethnisch deutsch und gibt den Ton an, dann ist es ein Konzept von gestern. Denn auch die Mehrheitsgesellschaft hat sich schon lange verändert. 25% der Bevölkerung in diesem Land haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Sie bringen ihre Vorstellungen von Zusammenleben mit ein. Und Integration müssen wir in dem Falle lesen als den gleichen Zugang aller Menschen zu Ressourcen und Gütern dieser Gesellschaft. Und dann können wir den Integrationsbegriff wieder öffnen für die Menschen, die eben auch diese Bedarfe haben. Und dann ist es egal, ob sie migriert sind oder nicht migriert sind. Integrationsbedarfe haben in dem Sinne dann auch Menschen aus strukturschwachen Regionen in Saarland, Sachsen oder sonst wo.
Frau Akgün, sind Sie damit einverstanden, Integration so weit zu fassen?
Nein, man kann natürlich immer wieder darüber reden, welche Teile der Gesellschaft man integrieren möchte. Aber wenn man Integration im Zusammenhang mit der Migration nimmt und sie als Eingliederung der Eingewanderten in die bestehende Gesellschaft versteht, dann bin ich der Meinung, ist Integration kein Konzept von gestern. Denn allein durch die Integration und Übernahme von Werten, Sprache und auch kulturellen Bedingungen der neuen Gesellschaft kann es Menschen gelingen, in dieser Gesellschaft erfolgreich zu sein und auch letztendlich anzukommen.
Frau Forutan, wenn Ihnen jemand sagt, Mensch, Sie sind aber gut integriert, empfinden Sie das als Kompliment?
Ich antworte dann meistens, Sie vielleicht auch, aber das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann im Gespräch herausfinden. In der Tat glaube ich, dass der Integrationsbegriff in den letzten 30 Jahren einfach zu stark an den Migrationsbegriff gekoppelt wurde. Wenn wir in den Begriff selber hineingehen, dann hat der eine große analytische Kraft und es ist auch ein sehr, sehr gutes politisches Werkzeug. In den 20er Jahren ist der Integrationsbegriff von Rudolf Smend entwickelt worden und hatte eigentlich einen Bezugspunkt Zeitpunkt für die Weimarer Republik. Und es ging im Grunde genommen darum, Bürger an die republikanische Struktur heranzuführen und zur Teilhabe zu animieren. Wenn wir in der Sozialforschung Integration messen wollen, dann machen wir das normalerweise auf 4 Ebenen. Wir messen strukturelle Fragen, Teilhabe am Arbeitsmarkt, Zugänge zu Bildung, Zugänge zu Wohnraum etc. Dann messen wir es auf der sozialen Ebene, Kontakt, Nachbarschaftsverhältnisse, Vereinsmitgliedschaften zum Beispiel. Dann messen wir es auf der kulturellen Ebene. Dort geht es vor allen Dingen um Sprache, was Sie schon erwähnt hatten, aber auch um Bücher im Haushalt oder Identifikation mit Normen und Werten. Und die letzte Ebene ist die Ebene, wo wir emotional identifikative Fragen versuchen zu erfassen. Ist das Gefühl, dass Deutschland die Heimat ist, eines, das man bejaht? Und fühlt man sich als Teil der Erzählung dieses Landes? Und da können wir plötzlich merken, dass sehr viele Menschen das Gefühl haben, so wie sich dieses Land beschreibt, das ist nicht mehr ihre Vorstellung von Deutschland. In dem Falle können wir plötzlich erkennen, die Kollegin Petra Köpping hat ein Buch geschrieben über Ostdeutschland, das heißt, integriert doch erstmal uns. Also wir erkennen, der Integrationsbegriff ist ein sehr teilhabeorientierter Begriff. Und ich stimme zu, dort, wo wir ihn mit Migration verbinden, können wir genau auf diese Ebenen schauen. Grundsätzlich glaube ich, dass es dem Integrationsbegriff nicht gut tut, wenn er so verkoppelt wird mit Migration, weil wir dann politisch eben nicht weiterkommen.
Also über die Ostdeutschen hatten wir schon mal eine eigene, sehr kontroverse Streitkultur mit vielen Hörerreaktionen. Das möchte ich jetzt mal einen Moment außen vor lassen. Frau Akgün, Sie sind mit der Generation der Gastarbeiter gekommen, als man noch dieses Wort benutzte. Wann haben Sie gedacht, jetzt bin ich in Deutschland angekommen? Können Sie das an einem bestimmten Erlebnis festmachen?
Integration ist ein Prozess. Und ich habe immer gesagt, und das habe ich auch gelebt, jeder Tag, den Sie in dem neuen Land verbringen, ist ein Tag zugunsten des neuen Landes und zu Ungunsten des alten Landes. Das heißt, Sie sind jeden Tag ein bisschen näher dran. Dass ich gemerkt habe, ich gehöre dazu, war eigentlich auf einer internationalen Konferenz, auf einer im Ausland, wo dann meine Tischnachbarn aus Ungarn über mich geschimpft haben, ich wäre eine richtig blöde Deutsche. Und da wusste ich, von meinem Benehmen her muss man drauf schließen. Ich hatte sie ein bisschen kritisiert, die ungarischen Kollegen. Und da meinte sie, wäre typisch deutsch, dass man hier sowas macht. Und dann habe ich gegrinst, habe gedacht, okay, jetzt bin ich angekommen. Also man sieht mir oder man hört mir an, dass ich eben aus einer Kultur komme, wo man andere auch gern mal zurechtweist.
Und warum sagen Sie, diese Gruppe der Migranten, auch der verschiedenen Generationen, ist doch eine besondere Gruppe? Man kann nicht einfach sagen, Integration ist für viele erforderlich. Ich muss auch die integrieren, die keine Arbeit haben, die aber eben keinen Migrationshintergrund haben. Was ist für Sie das spezifische Problem bei Zugewanderten?
Natürlich kann man den Begriff ganz weit fassen und sagen, man müsste alle integrieren und das und weiter. Das kann man machen. Man könnte sie auf alle Randgruppen, Anführungszeichen, ausdehnen. Und letztendlich gibt es natürlich auch Gruppen, eingewanderte Gruppen, die bildungsmäßig so eigentlich hochstehen, dass ihre Integration in die Gesellschaft eigentlich kein Thema ist oder ein kleines Thema. Wir reden hier von Menschen, die eben ohne Sprachkenntnisse und mit unterschiedlichen auch Vorstellungen von gesellschaftlichem Zusammenleben und anderen Werten auch hier einwandern und bleiben möchten. Sie haben eben erwähnt, 1962, als ich gekommen bin, die meisten wollten gar nicht bleiben. Es war überhaupt nicht Thema, dass sie bleiben. Also es waren ganz andere Voraussetzungen. Und diese Menschen haben eigentlich auch so ein Leben im Schatten geführt, weil sie auch immer für morgen gelebt haben. Wenn wir zurückgehen, fangen wir an zu leben. Das hat sich auch wie ein Prozess verändert. Und heute, den gehe ich immer davon aus, wenn Leute kommen, dass sie auch hier bleiben werden. Und wer hier bleiben will, soll ja auch Teil der Gesellschaft werden. Er hat eine Verantwortung sich selbst und der Gesellschaft gegenüber. Und diese Verantwortung kann derjenige, der eingereist, eingewandert ist, nur wahrnehmen, wenn er eben auch die Spielregeln kennt und sie auch einhält.
Wie ist es mit dem Wort Anpassung, also Assimilation? Gehört für Sie Assimilation zur Integration?
Wenn man anfängt, immer wieder, das ist auch eine sehr deutsche Diskussion, Integration ist gut, Assimilation ist böse. Wissen Sie, jeder Mensch, jeder Migrant oder jeder Mensch ist natürlich teilweise integriert, teilweise assimiliert. Nehmen Sie das Berufsleben an. Da reicht Integration nicht. Da müssen Sie schon komplett assimilieren. Sie können nicht, wenn die Arbeit morgens um 8 anfängt, 20 nach 8 kommen und sagen, wissen Sie, ich komme aus einem mediterranen Land. Bei uns nimmt man das nicht so wichtig. Das machen Sie zweimal. Beim dritten Mal gibt es eine Abmahnung. Und das heißt Schule, Arbeitsleben, das sind Bereiche, wo wirklich Assimilation von jedem verlangt wird, von jedem. Und das ist auch so, weil wir es auch sonst nicht geregelt bekommen. Integration, also auch Beibehalten von bestimmten kulturellen Teilbereichen, das ist eigentlich mehr für das private und das soziale Leben gedacht. Deswegen würde ich die beiden Begriffe nie gegeneinander ausspielen und sagen, der eine Begriff ist gut, der andere ist schlecht. Oder auch dieser berühmte Spruch, Integration ist keine Einbahnstraße, ist eine Autobahn. Also das sind wirklich, mit sowas wollen wir uns gar nicht aufhalten, das finde ich überholt. Wir müssen ganz klar sagen, Integration und Assimilation, beides ist nötig.
Ich würde gerne noch mal mit einbringen, dass dieser Gedanke, dass das so prozessual vonstatten geht, wie quasi so eine Stufenleiter nach und nach, dass das immer noch ein sehr leitender Gedanke ist in der Bevölkerung. Und man vergisst, dass im Moment eben sehr, sehr viele Prozesse gleichzeitig stattfinden. Während jeden Tag Menschen neu in dieses Land kommen, gibt es andere, die schon seit 3 Generationen hier sind, für die der Integrationsbegriff eine regelrechte Zumutung wird mit der Zeit, weil die Vorstellung, dass das Aussehen ausreicht, um jemanden über Integrationsanfragen immer wieder entweder zur Kenntnis zu nehmen oder zurechtzuweisen, ist natürlich zu Recht bei Menschen, die für sich das Gefühl haben, ich war schon immer hier, ich muss mich nicht erst beweisen oder hinten anstellen, einen Prozess, den sie ablehnen. Wohingegen diejenigen, die neu kommen, selbstverständlich mit Zugang über Sprache oder auch Zugang zu Wertekonzepten und Normenkonzepten ganz andere Bedingungen brauchen und haben und auch anders angesprochen werden. Zum Beispiel dadurch, dass man Integrationskurse ermöglicht, auch etwas, was es ja noch gar nicht so lange gibt. Wenn wir uns das mal vorstellen, erst seit 2006, seit dem Integrationsgipfel, hat es überhaupt diese Möglichkeit gegeben, flächendeckend Integrationskurse anzubieten, um diese Möglichkeit zu haben. Sonst war das eigentlich die Aufgabe derjenigen, die gekommen sind, sich zu bemühen. Und wenn diese Personen gekommen sind, weil sie direkt Kohlearbeiter wurden, war die Möglichkeit, parallel noch einen Integrationskurs zu besuchen, logischerweise in dem Moment schwer. Ich glaube, dass dieser Integrationsbegriff in der Tat eine größere Stärke hat, wenn wir ihn ausweiten. Weil es steckt da drin auch diese Normen- und Wertestruktur, die wir ja selbstverständlich auch von anderen erwarten können, die nicht migriert sind. Also diese Normerwartung von Demokratien, das ist, glaube ich, ein hohes Gut, an dem wir festhalten müssen. Und aus diesem normativen Kanon sprechen ja auch immer wieder Leute aus, die die demokratischen Grundvoraussetzungen in Frage stellen, die das Zusammenleben von Mann und Frau oder Formen, auf die wir uns geeinigt haben, wie gleichgeschlechtliche Ehen und so weiter in Frage stellen. Das ist ja auch ein Normenkanon, auf den wir uns demokratisch geeinigt haben. Der wird nicht nur von Migranten in Frage gestellt. Deswegen glaube ich, dass dieser Integrationsbegriff in der Erweiterung eben sehr viel mehr politische Kraft entfalten kann, weil es ein sehr konkreter Begriff ist. Es ist kein wolkiger Begriff, wenn wir politisch reingehen.
Beim ersten Teil würde ich Ihnen nicht widersprechen wollen. Natürlich haben wir unterschiedliche Stufen der Integration und dieser Prozess wird auch anhalten, weil in der globalisierten Welt wird immer migriert werden von Punkt A zu Punkt B. Und es stimmt natürlich auch, dass Menschen, wenn die in der dritten Generation hier sind, eben mit dem Begriff nichts mehr anfangen können. Aber ich glaube, da gucken Sie von der falschen Seite auf die Dinge. Wenn den junge Menschen, die hier geboren und groß geworden sind, gefragt werden, ob sie sich wohlfühlen in diesem Land oder ob sie integriert sind, hat das nichts mit dem Integrationsbegriff zu tun. Es hat was damit zu tun, dass Deutschland oder Menschen in Deutschland mit der Tatsache, dass dieses Land ein Einwanderungsland geworden ist, noch nicht fertig geworden sind und immer noch damit hadern. Also sie müssen von der anderen Seite gucken, von der Seite der Mehrheitsgesellschaft. Das ist die Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft, zu akzeptieren, dieses Land ist ein Einwanderungsland und es gibt eben Menschen auf den unterschiedlichen Stufen der Integration und ich muss jemanden, deren Eltern hier geboren sind, nicht mehr fragen, ob dieser Mensch integriert ist. Es geht nicht so schnell. Sie können nicht aus einem eher monokulturellen Land, wie es Deutschland ja vielleicht vor 100 Jahren war, auf einen Schlag ein Einwanderungsland machen. Das braucht Zeit. Beim zweiten Teil würde ich Ihnen widersprechen wollen, weil ich glaube, die können den immer nehmen, Integrationsbegriff. Wenn jemand morgen aus dem Knast entlassen wird, muss er auch reintegriert werden in die Gesellschaft. Also wenn wir das immer wieder als eine Inklusion in die Gesellschaft sehen, dann können wir den Begriff immer nehmen, aber dann verliert er eben diese Bedeutung speziell für die Integration der Eingewanderten. Und eine Einwanderungsgesellschaft muss auch ganz klar sagen, was es von den Einwanderern erwartet. Ich glaube, wir haben heute auch deswegen so viele Probleme, weil Deutschland es auch nie ausgesprochen hat, im Gegensatz zu klassischen Einwanderungsländern wie USA, Kanada, Australien. Ich erwarte von den Einwanderern folgende Dinge.
Sprechen Sie es mal aus, welche Dinge?
Genau diese Dinge, die wir eben gesagt haben. Man darf erwarten, dass Menschen, die da hinkommen, die Sprache lernen. Man kann von ihnen erwarten, dass sie sich an die Werte der Gesellschaft halten. Und man kann von ihnen erwarten, jetzt kommen wir zu einer Double-Bind-Situation, dass sie sich nach zwei Generationen als richtige Amerikaner oder Deutsche fühlen. Aber dafür muss die Gesellschaft sie auch akzeptieren wollen als richtige Amerikaner oder Deutsche. Das sind die Stufen, die durchgemacht werden müssen.
Frau Fodan, ist das zu viel erwartet?
Grundsätzlich klingt das sehr plausibel, aber in einer globalisierten Welt erhält das Brüche, wenn man das nicht von allen gleichermaßen erwartet. Denken Sie mal an Anshu Jain, den Chef der Deutschen Bank. Von dem hat niemand erwartet, dass der Deutsch lernt. Der hat immer weiter Englisch gesprochen. Und die Frage ist, ab wann erwarten wir das denn? Ja, also wir
erwarten das von den Menschen in dem Moment, in dem wir wollen, dass sie in diesem Land ankommen und Karriere machen. Der Chef der Deutschen Bank spielt in einer anderen Liga. Es stimmt, natürlich haben wir unterschiedliche Kriterien für unterschiedliche Gruppierungen, aber man muss sich fragen, warum ist das so?
Aber dann ist grundsätzlich die Frage, ob wir das dann verordnen können, weil demokratische Strukturen können ja nicht Verordnungen machen, nur für bestimmte Gruppen. In dem Falle ist es so, wenn wir akzeptieren und sagen, internationale Strukturen stellen es nun mal so dar, dass Menschen auch mit ihrer Sprache überleben können in bestimmten Formen von ethnischen Ökonomien, dann ist dieser Kanon einer, der schön ist, denn jeder erwartet, und es stimmt, Sprache ist der Schlüssel zur breiteren Gesellschaft. Aber in Wahrheit, ob das festzuschreiben ist, ist eine Sache, die dann eben sehr viel tiefer eingreift in die Position. Wir können von Menschen erwarten, dass sie sich an das Grundgesetz halten, aber im Grundgesetz steht nicht drin, man spricht Deutsch.
Verordnen können wir gar nichts. Und auch Gastarbeiter haben jahrzehntelang überlebt, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Aber sie sind nicht angekommen in der Gesellschaft. Es geht nicht darum, dass wir mal etwas verordnen. Es geht darum, dass wir den Menschen den Weg öffnen, damit sie in dieser Gesellschaft ankommen und erfolgreich sind. Und sie werden mir zustimmen, wenn sie nicht irgendwie ein Bankmanager sind oder international anerkannter Künstler, dass sie ohne Deutschkenntnisse in dieser Gesellschaft nicht viel anfangen können.
Und ich würde unbedingt widersprechen wollen, dass Deutschland vor 100 Jahren monokulturell war. Deutschland war nur in einer sehr, sehr kurzen Zeit seiner Geschichte monokulturell, nämlich ehrlich gesagt in den 60er Jahren, in der die meisten Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen aufgewachsen sind. Als darüber debattiert wurde, was Deutschland ist, 1848 in der Paulskirche, kamen 39 Fürstentümer zusammen und die Debattengrundlage war, Deutscher ist, wer auf deutschem Boden geboren wird, egal ob er polnisch, sorbisch, französisch, russisch oder deutsch spricht. Das heißt, es war ein multisprachliches, multiethnisches, multireligiöses Land. Und das haben wir sehr stark vergessen, diese Erzählung. Wir haben vergessen, dass früher die Menschen in diesem Land polnisch gesprochen haben, dass die Sprache des Hofes französisch war. Deutsch war nicht die Hauptsprache, auf die man sich geeinigt hatte. Ich will dem überhaupt nicht widersprechen. Ich halte das für total notwendig, dass man das kann. Aber ich glaube trotzdem, dass wir wissen müssen, dass in diesen ganzen globalen internationalen Strukturen wahrscheinlich auch die deutsche Sprache sich verändern wird.
Wenn Sie sagen, an den Höfen der deutschen Fürsten wurde Französisch gesprochen, d'accord, aber die konnten eben mehrere Sprachen. Ich muss Ihnen mit Wittgenstein antworten. Die Grenzen der Sprache sind die Grenzen der Welt. Menschen, die kein Deutsch können, werden mit der deutschen Kultur nichts anfangen können. Genauso, wenn ich heute nach Japan fliegen würde, müsste ich gucken, dass ich Japanisch lerne. Ansonsten wird mir alles sehr fremd bleiben und ich werde mich zurückziehen auf mein bisschen, was mir da möglich ist. Und dieses wirklich die Sprache als Schlüssel Qualifikation für den Eintritt in die Gesellschaft halte ich wichtig. Ich stimme Ihnen an dem Punkt zu, dass ich sage, in der Europäischen Union sollte heute jedes Kind drei Sprachen sprechen in Deutschland. Deutsch, Englisch und vielleicht noch die Sprache der Eltern, wenn es ein einwandertes Kind eingewanderter Eltern ist.
Ein Buch, über das können wir, glaube ich, nicht schweigen, weil das für die Integrationsdebatte eine große Rolle gespielt hat, ist schon einige Jahre alt. Und das ist das von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Ist Ihr Parteigenosse, soweit ich weiß, immer noch. Der sagt ja, eine bestimmte Religion, der Islam, ist nicht integrierbar. Frau Fodan, was hat sich am gesellschaftlichen Klima dadurch verändert, dass einer und dann auch im Gefolge ja viele gesagt haben, so eine bestimmte Religion ist eben nicht integrierbar?
Das gesellschaftliche Klima hat sich nicht erst durch das Buch verändert. Wenn wir in Studien reinschauen, da gibt es diese Skepsis gegenüber Islam bis hin zu Muslimfeindlichkeit schon weit davor. Die ersten Datenerhebungen sind nach dem 11. September erfolgt, aber es gibt eine Kontinuität. Thilo Sarrazin hat im Grunde genommen mit seinem Buch das Ganze nur noch mal formalisiert und für das Bildungsbürgertum angeboten, was vorher schmuddelig irgendwo in der Ecke lag. Mich stimmt dann optimistisch, wenn es Studien gibt wie von der Friedrich-Ebert-Stiftung vor 2 Wochen, wo eben doch drin steht, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung, eine deutliche Mehrheit, der Meinung ist, dass dieses Land sich eigentlich in der kulturellen Vielfalt beschreibt oder dass Integration etwas ist, was man gemeinsam bewältigen kann. Also es gibt einen Optimismus, es gibt Menschen, die das Gefühl haben, dass Abendland geht unter und die protestieren dann und geben sich Namen dazu. Und es gibt andere, die sagen, packen wir es an, es geht am Ende nur gemeinsam. Das klingt jetzt so floskelhaft, aber am Ende des Tages ist das so, wie das Leben funktioniert, auch wenn es klingt wie eine Floskel.
Frau Acken, Sie sind Politikerin, Sie waren im Bundestag, Sie mussten Dinge durchsetzen und mussten Mehrheiten dafür gewinnen. Wie schätzen Sie das Klima ein? Ist Integration, ist Migration eher ein Thema, das man gerne vermeidet, wo auch die AfD nach wie vor den Takt vorgibt? Oder ist es eben eher ein Thema, bei dem man wirklich sagen kann, ja, postmigrantische Gesellschaft, das kommt, Gesellschaft der Vielfalt, mehrheitskompatibel?
Also erstmal vielleicht zu Thilo Sarrazin. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Sozialdemokratin schäme ich mich, dass dieser Mann in meiner Partei ist. Und ich finde es furchtbar, dass er solche rassistischen Positionen vertritt. Das sage ich hier ganz deutlich. Weil wenn jemand sagt, die Intelligenz eines Menschen ist an seine Religion gekoppelt, kann man das nicht anders bezeichnen als rassistisch. Also ich wüsste nicht, wie man die Intelligenz an die Religion koppeln sollte. Das muss mir Herr Sarrazin erklären und nicht nur durch seine etwas dubiosen Statistiken, die er da uns vorhält. Aber ich glaube, was Politik machen muss, ist mehr Normalität auch leben und verlangen. Die Politik macht den Fehler, Integration oder Migration als immer etwas Besonderes darzustellen, Bereicherung. Und wir müssen darüber reden. Und wir müssen immer die Differenzen feiern. Über Differenzen ist noch niemand integriert worden. Vielfalt ist was Schönes, aber letztendlich müssen wir auch was Gemeinsames haben. Integration läuft über Gemeinsamkeiten, nicht über das Verabfeiern von Differenzen. Ich finde, solche Straßenfeste, wo jeder was kocht und mitbringt, also bitte, wie soll das die Integration fördern? Das ist doch nicht Normalität, das sind Fressbuden. Und damit Integrationspolitik zu machen, ist eigentlich mehr als naiv. Ich finde, Politik muss einfach selbstverständlicher mit den Dingen umgehen, aufhören irgendwie bei jedem Moscheebesuch dann die Vielfalt zu rühmen, sondern zu sagen, okay, es gibt auch Moscheen, es gibt Kirchen, es gibt auch furchtbar viele säkulare Menschen, aber Hauptsache ist, unsere Bürger, der Citoyen muss im Mittelpunkt stehen. Wir definieren Integration in Deutschland immer noch ethnisch und das ist ein Fehler. Ein Einwanderungsland darf Integration niemals ethnisch definieren, muss es immer sozusagen aus bürgerlicher Sicht, staatsbürgerlicher Sicht definieren.
Eine Frage, die wir immer zum Abschluss der Streitkultur stellen, ist die, was Sie von Ihrem Gegenüber gelernt haben. Welches war ein Gedanke, auf den Sie von sich aus nicht gekommen sind, Frau Vorotan?
Also ich fand die Beispiele für mich sehr griffig. Also mir hat das sehr gut gefallen. Das habe ich eben schon mal angedeutet, dass Integration eben ein Begriff ist, den man auch mit Bezug auf Reintegration in Gesellschaft liest, wenn jemand mal draußen war. Dass es also ein Prozess ist, der auch, wenn er mal abgebrochen ist, wieder neu begonnen werden kann. Das ist ein Punkt, der mir gut gefallen hat. Und der letzte Teil, dass dieses Entkoppeln von der ethnischen Perspektive eine ist, die wir noch weiter nach vorne treiben müssen. Das ist auch ein Punkt, den ich sehr stark finde und glaube, dass ich den in meine Gedanken einknüpfen möchte.
Frau Akin?
Ja, ich fand die Positionen gar nicht so weit auseinanderliegend und es hat mir gefallen, dass ich eben auch jemanden, die postmigrantische Kultur verteidigt, näher kennenlernen konnte, weil für mich immer diese postmigrantische Kultur ein wenig, ich sag mal, mehr so eine Idee war, wenig handfest. Aber jetzt habe ich gemerkt, man kann diesen Begriff auch handfest ausfüllen.
Ja, Liebe geht durch den Magen, aber Integration gibt es nicht an der Fressbude, haben wir gelernt. Das war die Sendung Streitkultur. Zu der Frage, ist Integration ein Konzept von gestern? Das diskutierten die Migrationsforscherin Naika Forutan und die Politikerin und Buchautorin Lale Akgün. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitstreiten.